Think, Try, Transform, der Podcast des Ruhr Innovation Lab. Und wir sind bereits in Folge 5, in der es um das Thema Gründen und Transfer geht. Was passiert also mit den Ideen, die in der Wissenschaft generiert werden, nachdem sie die Universität verlassen haben? Und dazu haben wir zwei Gäste eingeladen, die sich genau damit auskennen. Das ist einmal Michelle Twarczyk, die Gründungsberaterin und Projektmanagerin der World Factory in der Ruhr-Universität Bochum, und Thomas Seidensticker, einer der Mitgründer des Startups Simplifyend, von dem wir noch einiges hören werden. Mein Name ist Sven Danigettes und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Lieber Thomas, in den Ruhr-Nachrichten habe ich gestern oder in den letzten Tagen einen Artikel über euch gelesen, der mich vom Titel her schon wirklich abgeholt hat. Da stand nämlich: Revolutionieren diese Dortmunder die Chemie. Startup will Milliardenmarkt umkrempeln. Also das klingt auf jeden Fall nach einem ganz großen, großen Ding. Vielleicht die erste Frage: Kannst du mir einmal kurz beantworten, ob ihr wirklich die Chemie revolutioniert? Und zweitens, wenn ja, wie genau ihr das eigentlich anstellt?
Ob wir die Chemie revolutionieren, werden wir dann wahrscheinlich in 10 Jahren irgendwann mal sehen. Aber wir sind schon selbstbewusst genug zu sagen, dass wir einen großen Teil der Chemie, insbesondere vor allem auch die lokale Chemieindustrie hier in NRW, doch zu einem großen Stück weit revolutionieren können. Aus vielerlei Aspekten, zu denen ich sicherlich dann gleich noch mehr sagen kann.
Was macht ihr denn genau? Nur, dass es einmal für jeden klar ist: Simplifyend ist ein Startup, was
die Technologie entwickelt hat, wie wir in Zukunft weniger fossile Rohstoffe in der chemischen Industrie einsetzen können und vermehrt auf heimisch angebaute Pflanzenöle zurückgreifen können, wodurch sich eben vielfältige Vorteile ergeben, zum Beispiel genannt weniger Kohlendioxidausstoß, kürzere Lieferketten, Vorgriff vor regulatorischen Eingriffen etc. pp. Und natürlich ganz wichtig, Innovation hier in NRW für die lokale Wertschöpfung.
Also statt Rohöl aus irgendwelchen Ländern in Kanistern, in großen Öltonnen zu exportieren, importieren, stellt ihr das selber her aus ganz anderen Materialien, oder wie sieht das aus?
Genau, aus Pflanzenöl. Also wenn man im Sommer tatsächlich aus dem Fenster guckt, nicht nur hier in Bochum, sondern auch genau bei mir aus dem Büro, dann sieht man die blühenden gelben Rapsfelder. Die liefern ein wertvolles Rapsöl, das sicherlich jeder aus der Küche kennt. Wir haben eine Technologie entwickelt, das ist Kern unserer Erfindung und deshalb auch unser Geschäftsmodell, wie es gelingt, dieses Rapsöl in eine Plattformchemikalie zu überführen, die dann anstatt von fossilen Rohstoffen, die die chemische Industrie jetzt heutzutage einsetzt, eben dann einsetzen kann und so eben nachhaltigen grünen Kohlenstoff insbesondere dann in die Produkte des täglichen Bedarfs reinzubringen, sodass wir dann eben sowohl lokale Wertschöpfung treiben können, als auch tatsächlich gleichzeitig das Klima schonen.
Wow. Michelle, wie hilft man heutzutage mit deiner Arbeit, solche möglichen Revolutionen anzustoßen?
Wir als World Factory sind die Anlaufstelle für Transfer und Gründung hier an der Ruhr-Universität in Bochum. Das heißt, wir versuchen, Ideen, Innovationen, die Studierende, WissenschaftlerInnen, aber auch Alumni, die vielleicht schon die RUB verlassen haben als Hochschule, zu finden, dabei zu unterstützen, eben Ideen und Innovationen in marktfähige Geschäftsmodelle zu überführen, um da eben einen Hebel auch für die Wirtschaft darzustellen, um ja wirklich Innovation in den Markt zu bringen. Das gelingt ganz gut. Wir haben sehr viele Sensibilisierungsangebote. Das heißt, es geht bei uns primär darum, überhaupt Gründung als Option für Studierende oder eben WissenschaftlerInnen darzulegen, zu überlegen, okay, das kann eine Möglichkeit für mich sein, ein Karrierepfad nach dem Studium, nach dem PhD, Gründung einfach als Option wahrzunehmen. Aber sich auch auszuprobieren, dazu zu ermutigen, überhaupt in diese Richtung zu denken. Und da haben wir sehr viele Angebote geschaffen, sehr vielfältig. Gehen wir sicherlich auch gleich nochmal im Detail darauf ein. Aber das ist ein Kern unserer Arbeit, den wir eben mitleisten.
Wenn ich das richtig verstehe, dass man auch erstmal unverbindlich ausprobieren kann, ob das was für einen ist, statt sofort den großen Schritt zu machen, eine GmbH anzumelden und damit sozusagen in der freien Wildbahn bestehen zu müssen. Ist das so ein bisschen auch die Aufgabe?
Ja, also wir sind in der Situation in Deutschland, dass wir beispielsweise gerade für sehr wissensbasierte Ausgründungen oder diese Deep-Tech-Ideen auch sehr viele Förderprogramme vom Land und vom Bund haben. Das heißt, man hat wirklich einen Zeitraum, in dem man die Idee ausprobieren kann, in dem man Prototypen entwickeln kann, in dem man ein marktfähiges Produkt oder ein marktfähiges Geschäftsmodell so weit entwickeln kann. Selbst wenn man sich danach nicht entscheiden sollte zu gründen, fällt man relativ sanft, würde ich jetzt so in den Raum stellen. Also wir haben sehr viele Möglichkeiten, die eben von Fördermittelgebern geschaffen werden. Aber auch so geht es darum, sich auszuprobieren. Mhm. Also wir ermutigen schon dazu, man lernt sehr viel als Gründer oder auf diesem Gründungsweg. Und das sind, glaube ich, Qualifikationen, die auch einen später, selbst wenn man sich entscheidet, in den Konzern, in die freie Wirtschaft zu gehen, einem sehr zugutekommen können, sodass es nicht darum geht, du musst jetzt gründen, das große Ziel muss jetzt zwangsläufig die GmbH sein. Mhm. Klar freut es uns, wenn es darauf hinausläuft und natürlich unterstützen wir dahingehend. Aber wenn jemand sagt, ich habe festgestellt auf dem Weg dahin, das ist absolut nichts für mich, hat sie oder er hoffentlich da auch nochmal andere Qualifikationen, andere Skills mitgenommen, die einem dann später zugutekommen.
Thomas, nochmal zu dir. Wenn du von wir sprichst, Simplifying, wer ist das?
Okay, die ganz kurze Geschichte ist, dass die Idee dieser Gründung bzw. die Technologieentwicklung im Rahmen eines von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe finanzierten Drittmittelprojekts gelaufen ist, bei mir am Lehrstuhl für Technische Chemie der TU Dortmund. Mhm. Diese Mittel habe ich dann 2020 für meine Nachwuchsgruppe bewilligt bekommen und habe dann den ersten Doktoranden 2021 eingestellt. Das war Maxi Spiekermann, eben einer meiner Co-Gründer. Und der hat die Aufgabe von mir bekommen, entwickle eine Technologie oder finde sie, die eben Pflanzenöle so aufbereitet, dass man damit einen universellen Rohstoff für die chemische Industrie hat. Nach viel Literaturarbeit haben wir gemerkt, okay, also alles das, was bisher am Markt existent ist, das tut es eigentlich nicht. Wir haben andere Anforderungen, wir brauchen was Besseres. Sowohl auf, ich sag mal, performance-seitig, aber am Ende tatsächlich auch wirtschaftlich. Also uns war klar, man kann das eventuell mit einigen Dingen so machen, die am Markt existent sind, aber das kann nicht wirtschaftlich sein. Was man nicht vergessen darf, wir stehen mit diesen Pflanzenölen, die wir jetzt in den Markt bringen wollen, ganz am Anfang der Wertschöpfungskette. Das heißt, wir konkurrieren mit Preisen von Erdöl, die sind eigentlich nicht zu unterbieten. Das heißt, wir müssen sehr, sehr einen schlanken Prozess und eine sehr, sehr schlanke Technologie haben. Und diese Aufgabe hat sich dann Maxi im Rahmen seiner Promotion gestellt. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, da haben wir was gefunden. Das ist tatsächlich neu und auch besser als das, was da ist. Das gilt es also in irgendeiner Form zu schützen. Also geht man dann eben den Weg gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern an den jeweiligen Universitäten, wie man denn dann so etwas zu tun hat. Lange Rede, kurzer Sinn, haben wir dann irgendwann festgestellt, obwohl das ist neu, das ist vom Markt gefragt und sind also dann auch schon sehr frühzeitig auf Kontakte in der chemischen Industrie zugegangen, gesagt, ist das was für euch, könntet ihr euch das vorstellen, ist das interessant für euch? Mhm. Und da haben wir ein starkes Echo bekommen, die gesagt haben, jawohl, das braucht man, das ist wichtig, das gibt es bisher nicht, toll, was ihr da an Lösungen gefunden habt. Und dann steht man da und dann denkt sich, okay, also wenn wir das jetzt nicht machen, dann macht es keiner. Also haben wir uns zusammengetan und gesagt, jetzt müssen wir uns aus der Deckung wagen. Und das Erste, was man dann macht, ist, jo, wie nennen wir uns denn eigentlich? Genau, und dann haben Maxi und ich uns den Namen überlegt und haben gesagt, okay, wir sind eigentlich zu wenig Leute, wir brauchen noch mehr. Und das Tolle war, Maxi Spiekermann ist hier aus Bochum und der ist hier sehr involviert in die Pfadfinderei und hat dort seine beiden besten Kumpels gefragt, könnt ihr euch vorstellen, der eine ist Max Krause, der Wirtschaftspsychologie studiert hat, der andere ist Jens Ehlhardt, der hat auch bei uns in Dortmund Chemieingenieurwesen studiert und damit hatten wir eigentlich ein Team zusammen, das sowohl die fachliche Expertise als auch eben so ein bisschen den Mut hatte, das eben auch gemeinsam anzupacken. Weil man eben, glaube ich, individuell da nicht sehr weit kommt. Und am Anfang muss man schon klar sagen, es ist eine sehr idealistisch getriebene Idee, weil also man bekommt ja noch nichts wieder. Also man muss erstmal Leute dafür gewinnen, die sagen, okay, ich bin bereit, jetzt erstmal mindestens 2 Jahre mitzuwirken und erstmal gar nicht so viel dafür zu bekommen und erstmal so die nächsten Schritte zu gehen. Und da sind natürlich, um jetzt vielleicht so ein bisschen vorwegzugreifen, erste, aus der Deckung Wagnisse, wie zum Beispiel die From Lab to Market Challenge der Chemstars, sind so erste Signale, wo man sagt, okay, die Idee mal wirklich vom Publikum auch zu pitchen und dann mal zu sehen, okay, wie kommt das an? Kann man damit irgendwas gewinnen? Und dann kommt dieser Stein so ins Rollen, man gewinnt so ein bisschen Traktion, man schweißt sich als Team zusammen, weil wenn die wenn die Mission stimmt und dann so ein bisschen auch das, was man sich vorgenommen hat, irgendwann fruchtet, dann ja, gewinnt man so eine Art, ja, nochmal einen deutlich höheren Teamgeist und dann begibt man sich gemeinsam auf den Weg und die nächsten Steine, die man dann ins Rollen bringt, die sind dann etwas leichter im Team.
Ja, okay. Michelle, ich frage dich gleich, inwiefern das ein typischer Weg jetzt ist, den du hier gehört hast, oder eher untypisch. Es gibt ja sozusagen verschiedene Herangehensweisen. Das eine ist über einen Wettbewerb, der eine Frage, ein Problem, ein Use Case oder eine Challenge, wie auch immer man das nennt, ausschreibt. Das wäre jetzt genau hier der Fall. Das heißt, es gibt hier ein Problem, das ist zu lösen und dann macht euch dran und die besten Ideen werden prämiert. Oder Menschen haben eine ganz eigene Idee, die sie mitbringen und sagen, die möchte ich irgendwie umsetzen. Die hat sich vielleicht im Studium ergeben, vielleicht aber auch neben dem Studium so immer so als kleine Idee, wo man gesagt hat, da könnte man was draus machen. Was ist denn jetzt typisch?
Schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, es ist relativ ausgewogen. Mhm. Aber bei uns, das mag auch daran liegen, wir sind ein sogenanntes Exzellenz-Startup-Center. Das heißt, wir waren durch das Land NRW die letzten 5 Jahre gefördert, um eben Gründungsinfrastrukturen, um Sensibilisierungsangebote für den Campus zu schaffen. Die TU Dortmund ja genauso. Und dadurch haben wir natürlich eine gewisse Sichtbarkeit bekommen. Das heißt, aktuell würde ich sagen, haben wir schon sehr viele, die mit eigenen Ideen zu uns kommen. Sowohl Studierende, die beispielsweise Alltagsherausforderungen mitbringen, sagen, ich habe da mir drüber Gedanken gemacht, ich hätte jetzt folgenden Lösungsansatz, wie könnt ihr mich unterstützen, könnte das was sein für eine potenzielle Gründung, aber auch eben aus der Wissenschaft, dass sich Gruppen melden, dass sich Lehrstuhlmitarbeitende bei uns melden und da einfach in den Prozess gehen und dann ist es ein sehr klassischer Weg, ähnlich wie bei euch. Wie nennt man sich, wie findet man raus, ob es tatsächlich ein Echo seitens des Marktes gibt, muss vielleicht ein Patent angemeldet werden, liegen Patente bereits vor und da unterstützen wir dann eben diesen ganzen Prozessen und eben auch um zu schauen, okay, Finanzierung ist natürlich dann schnell auch ein Thema, kommen mögliche Förderprogramme in Frage.
In der Exzellenzinitiative spielt Gründung eine ganz, ganz große Rolle und sowieso bei beiden Hochschulen oder bei eigentlich allen Hochschulen in diesem Land ist es ein zunehmender Faktor. Aber was ist eigentlich der Grund, warum Hochschulen heutzutage so stark initiativ sind im Bereich Gründungsförderung? Warum ist das so ein wichtiges Thema heutzutage? Das haben wir Dr. Thomas Wollinger gefragt, RUB-Alumnus und Geschäftsführer der Bochumer Wirtschaftsentwicklung.
Für mich sind die Universitäten ein Wissenskraftwerk. Das heißt, es geht hier um den Transfer von guten Ideen der Forschung in die Wirtschaft. Und somit bringt die Gründung von Universitäten entsprechend Arbeitsplätze und Wertschöpfung vor Ort in Bochum.
Okay. Können die Frage auch einfach umdrehen.
Ja, also genau.
Wer soll es denn sonst machen, wenn nicht die Universitäten? Also ich habe ja so ein bisschen noch die Hochschullehrerperspektive auch auf die Sache. Und wenn man sich mal überlegt, was ist denn Universität eigentlich? Was ist das Produkt einer Universität? Das sind gut ausgebildete Köpfe auf der einen Seite. Nicht alle Personen, die bei uns an den Universitäten studieren, können am Ende eine akademische Laufbahn einschlagen. Das sollten sie auch nicht tun. Da stimmen die Zahlen auch einfach nicht. In meiner Profession, also der Chemie, ist es so, gerade durch die starke regionale Prägung auch der Chemieindustrie hier im Ruhrgebiet, ist es für uns vollkommen klar, Personen, die bei uns in den Hörsälen sitzen, die wollen wir gut ausbilden, um sie am Ende in die Unternehmen zu schicken, damit diese Unternehmen hier in der Region wirtschaften. Das heißt, das ist auch ganz klar von Anfang an so kommuniziert. Das heißt, das ist das eine Produkt. Das andere Produkt ist die Forschung. Die Forschung landet aber häufig eben dann in, ich will das nicht despektierlich sagen, aber der normale Weg ist, sie landet eben dann in Zeitungsartikeln und wird dann veröffentlicht. Und damit steht sie natürlich der Öffentlichkeit zur Verfügung, prinzipiell. Nur wie kann diese Forschung am Ende auch tatsächlich Traktion auf der Straße, also in der Wirtschaft oder auch für eine gesellschaftliche Veränderung zur Verfügung stehen? Und dafür braucht es eben die Personen, die es umsetzen. Und die Personen, die es umsetzen, sind in der Regel am besten diejenigen, die es erfunden und aber beforscht haben. Und deshalb ist es ein ganz klarer Auftrag der Universitäten, den insbesondere, glaube ich, wir hier in der Region verstärkt sehen, dass wir für die Region, die eben einen hohen Gestaltungs- und Umwandlungswillen auch hat, genau diese Schnittstelle schaffen, um eben die Forschung, die hier wirklich exzellent ist, wirklich am Ende auch für die Gesellschaft nutzbar zu machen.
Das zeigen ja auch die Zahlen. Also die meisten Startups, die im letzten Jahr auch gegründet worden sind, haben Hochschulabschlüsse und Gründer sehen sich auch teilweise als Übersetzer eben von diesen Innovationen, von Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte, ja, in Unternehmen. Und ich glaube, dass wir da wirklich als Universitäten eine große Rolle spielen. Und das, ich sehe es wie Thomas, es ist unser Auftrag.
Wer kommt zu euch? In welchem Stadium kommen die Leute? Also gibt es sozusagen einen zu früh oder einen zu spät? Für wen ist Gründung überhaupt etwas der geeignete Weg?
Ich würde sagen, zu früh gibt es nie. Ist immer gut, frühzeitig mit uns in Kontakt zu kommen. Wir sind so ein bisschen die Lotsen, können auch sagen, wer sind geeignete Ansprechpartner, wen kann man auch im Ökosystem ansprechen. Machen so ein bisschen die Bedarfsanalyse zu Beginn, wo stehen die Personen mit den Ideen jeweils, was wird gebraucht, gibt es den nächsten Wettbewerb, auf den vorbereitet werden muss, wollen Förderanträge gestellt werden, also da sortieren wir erstmal sehr viel zu Beginn und schauen, okay, wie sieht der Prozess aus. Wichtig ist dabei, wir geben den Prozess nicht vor, sondern wir gestalten ihn gemeinsam mit den angehenden Gründungsteams und schauen, okay, wo ist wirklich Unterstützung von unserer Seite nötig, wo muss das Team vielleicht auch nochmal in sich gehen, nochmal überlegen, wie bestimmte Sachen ausgestaltet werden sollen. Aber zu früh gibt es erstmal pauschal so nicht. Deswegen da also wirklich frühzeitig. Was die Zielgruppen betrifft, also wir haben sowohl Studierende, die auf uns zukommen, aber eben auch WissenschaftlerInnen und Alumni, die auch zurück an die Hochschulen kommen, sich nochmal bei uns melden und sagen, das Angebot gab es vorher nicht, als ich an der RUB studiert habe, oder es war mir nicht bewusst, oder ich habe jetzt 3 Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, habe festgestellt, es gibt einen Bedarf oder es ist nochmal eine Idee aufgekommen, könnt ihr mich da unterstützen? Das ist sehr vielfältig, also es sind diese 3 Kernzielgruppen, würde ich aber sagen, die wir auch ansprechen mit unseren Angeboten. Zu spät, ja, gibt es schon, nämlich dann, wenn schon gegründet wurde. Okay. Dann wird es auch für uns schwierig, noch zu unterstützen. Gerade wenn dann das Thema Finanzierung aufkommt oder kommen Förderprogramme in Frage, dann ist es leider so, dass die Förderlandschaft ja so ausgelegt ist, dass man eben noch nicht gegründet haben darf, zumindest für die meisten Förderungen. Und wir können auch nur noch mit Netzwerken unterstützen und geben natürlich da unser Bestes, aber nach Gründung wird es ein bisschen schwieriger auch, dass wir als Universität dann da noch unterstützen können. Deswegen zu früh und da keine Scheu. Nach Gründung, wie gesagt, gehen wir gerne ins Gespräch, aber da muss man dann individuell schauen, wie da die Bedarfe sind.
Vielleicht eine wichtige Frage, ist das auch ein Thema für GeisteswissenschaftlerInnen?
Also wir als RUB sind ja eine Volluniversität und wir tragen auch das Thema Gründung in alle Fachbereiche und alle Fakultäten hinein, und das ist definitiv auch für nicht-technische Fächer oder für die Geistes- und Sozialwissenschaften ein Thema. Wir haben da auch als RUB einige Ausgründungen, einige, die jetzt gerade kurz vor Gründung stehen, aber auch einige, die schon erfolgreich gegründet haben, sodass wir da auch wirklich gute Role Models oder MentorInnen aus unserem Alumni-Netzwerk mit an die Hand geben können. Es ist nicht so, dass nur aus den Ingenieurswissenschaften oder Naturwissenschaften gegründet wird, sondern an der RUB wirklich über alle Fakultäten hinweg.
Genau. Und dann gibt es ja noch einen Schwerpunkt, nämlich für Gründerinnen.
Genau. Wir haben bei uns während der Förderung, die wir die letzten 5 Jahre eben hatten, ja speziell mit FACE, Female Academic Entrepreneurs, ja speziell Sensibilisierungsangebote für weiblich gelesene Studentinnen oder Studenten geschaffen, um eben auch nochmal das Thema präsenter zu machen, gerade bei dieser Zielgruppe, dass man eben ermutigt, Frauen zu gründen, Frauen da nochmal einen Raum zu geben, mit anderen GründerInnen als Role Models auch in Kontakt zu treten. Und genau, das hat der Bund auch erkannt. Es gibt mit Exist Women auch ein entsprechendes Förderprogramm. Und wir an der RUB sind da so ein bisschen in die Vorreiterrolle reingegangen, muss man auch sagen. Wir haben jetzt auch das Kompetenzzentrum. Also da gibt es viele Angebote, die wir speziell geschaffen haben. Und es ist leider ja auch immer noch der Fall, dass gerade der Anteil an weiblichen Gründerinnen immer noch geringer ist. Und da tun wir gerne was und unterstützen, um das Thema da eben nochmal präsenter zu platzieren.
Mhm. Sehr gut. Thomas, ihr habt jetzt in Dortmund gegründet. Du hast ja gesagt, der Weg kam sozusagen aus einer Frage, die über einen Wettbewerb kam, an einen Lehrstuhl, der dann sozusagen das Team zusammengestellt bzw. auf den Weg gebracht hat. Und dann kam das CET ins Spiel. Was ist das und wie war euer Weg da? Und was, inwiefern spielt auch die Vernetzung jetzt über das CET hinaus mit anderen Institutionen im Ruhrgebiet da eine Rolle, wenn man jetzt wirklich sozusagen, wie du sagst, on the track, also so ein Unternehmen an den Start bringt?
Das CET ist das Zentrum für Entrepreneurship und Transfer der TU Dortmund und bündelt sozusagen die Transferanstrengungen der TU Dortmund und bietet eben, glaube ich, brauche ich nicht wiederholen, ähnlich wie wir das gerade gehört haben, eben einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten, wie man eben als Studentin, als Doktorandin irgendwie den Weg ausbricht oder ausbrechen kann, um eben in Richtung Gründung zu gehen. Bei uns war es so, dass, also das darf man ja auch ruhig auch mal erwähnen, häufig spielt auch der Zufall eine Rolle. Man hat Kontakte, man kennt Leute. Es ist also nicht alles immer nur Blaupause, sondern häufig auch eben Gelegenheiten, die sich ergeben, die man dann ergreifen muss. In meinem Fall war es so, dass ich einen ehemaligen Kommilitonen von mir im CET kannte. Das heißt, er wusste dazu, was ich also an Forschung betreibe. Ich hatte mich also schon sehr früh damit beschäftigt, was kann denn eigentlich da herauskommen und wie kann das am Ende in einen Transfer münden. Ist ja auch so, wenn ich einen Forschungsantrag stelle, also du hast das jetzt gerade Wettbewerb genannt, das ist also ganz schnöselig eigentlich ein Drittmittel an Forschungsantrag, den ich also gestellt habe und die Frage habe ich da selber reingeschrieben. Dann muss man am Ende, gerade bei öffentlichen Geldgebern, auch immer reinschreiben, okay, was hat am Ende denn also auch die Gesellschaft, also wie kann der Transfer tatsächlich gelingen? Und da habe ich ganz opportunistisch reingeschrieben, also ich könnte auch selber gründen. Und da habe ich mich dann eben mit meinem Kommilitonen damals vom CET zusammengesetzt, also bevor es überhaupt diese konkrete Idee gab, tatsächlich einfach erstmal, okay, was würde das bedeuten, was sind für Angebote da?
Ja.
Und das würde das nochmal unterstreichen, es wirklich so früh wie möglich, also auch den Kontakt schon einmal suchen. Man muss vielleicht so ein bisschen relativieren. Man muss nicht unbedingt eine eigene Idee haben, um zu gründen und um diesen Transfer zu gehen. Du hattest es gerade angesprochen, wie ist es eigentlich mit Geisteswissenschaftlerinnen? Das sind tatsächlich genau die Personen, die uns jetzt wiederum fehlen. Wir sind halt ein total tech-getriebenes Unternehmen, eine total tech-getriebene Ausgründung. Das ist zu also das ist zu wenig divers. Man muss sich breiter aufstellen, wenn man ein Unternehmen ist, weil man eben auch ganze Teile abbilden muss, die wir nicht gelernt haben. Das heißt also, auch ganz viele Fachbereiche brauchen wir, die nicht unbedingt die eigene Idee mitbringen müssen, um eben bei diesen Veranstaltungen und auch in diesen Workshops und Seminaren mitzumachen, sondern wir würden gerne auch auf diese Veranstaltung auch dazu nutzen, uns zu vernetzen. Ich habe es erlebt, dass ich also beim TU Startup Award jetzt letztes Jahr beispielsweise, dass dann einfach Studierende auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ah, ihr habt aber eine coole Idee, ich studiere aber eigentlich was total anderes und kann ich mich irgendwie einbringen oder was kann ich irgendwie tun? Haben gesagt, ja, das ist genau der richtige Weg. Wagt euch aus der Deckung. Ihr braucht nicht eure eigene Idee, sondern geht auf die Veranstaltung, hört euch an, was passiert, was kann man machen? Einfach wirklich frühzeitig. Und deswegen muss man vielleicht so ein bisschen relativieren, die eigene Idee ist nicht Grundvoraussetzung dafür, Gründerin zu sein, sondern einfach der Gestaltungswille und das Mitmachen wollen. Und wir sind sehr immer auf der Suche nach Leuten, die wirklich eine ganz andere Blickweise haben, weil das macht so eine Unternehmung einfach auch nur noch viel stärker. Also von daher ganz klares Ja, man muss nicht ein Deep Techie sein und das hilft auch manchmal nicht, wenn man mit vier Naturwissenschaftlerinnen und Ingenieuren in einem Raum sitzt. Da ist so eine andere Sichtweise doch auch ganz hilfreich häufig.
Wir haben um das Thema der Vernetzung und der etwas größeren Strategie noch einmal in den Blick zu nehmen zum Abschluss, einmal den Prorektor Forschung und Transfer der Ruhr-Universität Bochum, Günter Meschke, gefragt, was denn sonst noch gerade so los ist. Und er hat uns etwas erzählt, was wir uns kurz anhören und dann gehen wir da zum Abschluss noch einmal auf das Ökosystem hier rund um Gründungen und Startups im Ruhrgebiet ein.
Die Ruhrgebietsuniversitäten haben seit fast 10 Jahren nunmehr erkannt, welche große Bedeutung sie haben für die Transformation des Ruhrgebiets insgesamt hin zu einer stark von Technologie und Wissen geprägten Gesellschaft. Ich kann sagen, dass wir mittlerweile beide Universitäten unter den Top 10 der deutschlandweit sind in Bezug auf Gründungsaktivitäten. Und ich kann auch sagen, dass wir seit 2019 insgesamt 360 Ausgründungen mittlerweile zu verzeichnen haben. Ich glaube, wir können stolz sein, dass wir in den letzten 6 Jahren diesen großen Gradienten geschafft haben hinsichtlich Gründungsaktivitäten. Und ich glaube, sagen zu können, dass wir damit auch einen gewissen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Ruhrgebiets insbesondere, aber natürlich auch darüber hinaus leisten werden. Und unsere Stärke besteht in der frühphasigen Förderung. Und wir sind dabei, das Ruhr Innovation Lab auch ganz stark anzudocken an einen Leuchtturm in Bezug auf sogenannte Acceleration im Gründungsbereich. Das ist die sogenannte Brück Startup Alliance, mit der wir eben als die Institution, die die frühphasigen Talente erkennt und entwickelt und dann anschließende Möglichkeiten haben über die Brück Startup Alliance, diese Talente nicht in irgendwelche anderen Regionen abwandern zu sehen, sondern tatsächlich auch in der Region weiterzuentwickeln, zu prosperierenden Unternehmen weiterzuentwickeln und auch hier in der Region zu halten.
Jetzt haben wir hier einen wichtigen Namen noch gehört, den wir vielleicht noch mal einmal einordnen, nämlich die Brick Startup Alliance. Michelle, was ist das genau?
Es gab vor 2 Jahren, meine ich, ist der ganze Prozess gestartet, den sogenannten Leuchtturmwettbewerb, der vom Bund ins Leben gerufen wurde, also vom Bundeswirtschaftsministerium in dem Fall. Und es geht darum, tatsächlich deutschlandweit, es ist nicht auf eine Region nur fokussiert, sondern deutschlandweit, sogenannte Leuchttürme, später wurde es weiterentwickelt und hieß Startup Factory, das ist vielleicht einigen ein Begriff, zu schaffen nach dem Beispiel der TUM in München, um eben starke Startup-Ökosysteme zu gestalten und da nochmal Akteure und Leuchttürme zu schaffen, die uns auch international dann nochmal eine gewisse Strahlkraft beschaffen. Und gemeinsam mit BRIC und den 3 UA-Ruhr-Universitäten, das heißt der TU Dortmund, der Universität Duisburg-Essen und wir als Ruhr-Universität Bochum, haben da eben erfolgreich in einem 2-stufigen Verfahren, also es gab eine Konzeptphase, dann gab es nochmal die Antragsphase, haben wir da den Zuschlag bekommen. Das Ganze wird auch unterstützt von der RAG-Stiftung und sind jetzt eben im gemeinsamen Verbund als BRIC Startup Alliance Teil dieser Startup Factory Initiative seitens des Bundes und planen da gemeinsam eben für das Ruhrgebiet, aber eben auch darüber hinaus, also es ist im Ruhrgebiet ansässig, die BRIC Startup Alliance sitzt in Essen, soll aber natürlich nicht nur für die Region, sondern über die Region hinaus eine Strahlkraft entwickeln für das Thema Gründung. Da sind wir dabei, eben Angebote zu schaffen, die mit den Universitäten, die ja sehr frühphasig, wie Herr Meschke betont hat, Talente schon ausbilden, wir auf den ersten Gründungswegen unterstützen oder die ersten Gründungsschritte mitgehen, dann da tatsächlich dann später, wenn es dann in Richtung Wachstum geht, Angebote zu schaffen, die dann den Teams und den Startups eben zugutekommen.
Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, das sind nochmal so Kompetenzzentren, die sich bilden aus schon bestehenden Strukturen, die dann nochmal besonders gefördert werden, weil sie schon, sagen wir nicht das Wort Exzellenz, weil das ist jetzt eine andere Initiative, aber weil sie schon besonders erfolgreich arbeiten und auch schon besonders erfolgreich Strukturen entwickelt haben.
Ich würde es gar nicht als Kompetenzzentren bezeichnen, sondern es ist wirklich eine Factory, es ist wirklich eher eine Art Schmiede für wo dann nochmal wirklich Schnittstellen mehr geschaffen werden. Also in unserem Fall ist es so, dass es natürlich einen Fokus geben wird, wie kann man für die Startups nochmal den Weg in die Wirtschaft mitgestalten. gestalten? Wie schaffen wir es, auch Kapital ins Ruhrgebiet zu holen, damit die Startups eben hier bleiben können, hier eben sich entfalten können, hier neue Arbeitsplätze geschaffen werden können, aber eben auch für die Investoren die Region noch mal ein Stück weit interessanter wird, weil wir haben sehr, sehr viele Ausgründungen und das Potenzial ist hier. Mhm. Also da, das wird ein Fokus sein, aber eben auch zu schauen, okay, welche Herausforderungen haben Unternehmen hier in der Region? Da sind wir bei dem Ansatz, den Thomas anfangs gesagt hatte, okay, was braucht vielleicht die Wirtschaft? Und dann sind wir in Zusammenarbeit mit der Brick Startup Alliance als Universitäten dabei zu schauen, okay, welche Talente haben wir, die für passende für aktuelle Herausforderungen, die wir in der Wirtschaft haben, Lösungen entwickeln können. Welche Lösungsansätze oder Innovationen gibt es vielleicht an den Hochschulen gerade? Mhm. Und das eben auch zusammenzubringen. Also auch das wird ein Teil maßgeblich von der Brick Startup Alliance dann sein.
Vielleicht da zum Abschluss einmal die Frage nach den Netzwerken. Dazu hat Thomas Wollinger eine Beobachtung gemacht.
Früher hatte ich das Gefühl, ich sag mal so vor 20 Jahren, wie ich gegründet habe, jeder kocht so ein bisschen seine eigene Suppe. Jeder versucht, sein Geschäft nach vorne zu bringen. Heute ist es so, dass das alles Hand in Hand geht. Das Angebot der Universität, der Stadt, der Wirtschaftsentwicklung greift ineinander. Da sind Netzwerke entstanden, in den Städten als auch zwischen den Städten, die tragen.
Thomas, wie ist deine Erfahrung mit Ökosystemen? Welche Rolle spielt das bei einer Gründung?
Eine sehr große Rolle, eine Rolle, die man nicht unterschätzen darf. Man darf sich sehr früh, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, sehr früh aus der Deckung wagen. Diese Netzwerke sind sehr weich. Man fällt also auf eine sehr wohlwollende Zuhörerschaft. Das heißt, die Netzwerke wissen auch, wie man die entsprechenden Themen, aber auch die entsprechenden Personen so mitnimmt, dass am Ende dann eben auch die richtige Entscheidung trifft. Ich muss ja nicht immer die Gründung stehen, es muss die richtige Entscheidung für die jeweilige Person oder das Team am Ende stehen. Das heißt, die Netzwerke sind sehr, sehr wichtig auf mehreren Ebenen. Ich hatte gerade schon erwähnt, wir sind insbesondere bei den Chemstars mit im Netzwerk. Das ist natürlich eine sehr chemisch fokussierte ein sehr chemisch fokussierter Netzwerk. Aber auch die Brick Startup Alliance setzt ja bestimmte Schwerpunkte, die eben auch der Region hier besonders wichtig sind. Da ist Wasserwirtschaft beispielsweise bei, da ist aber auch Health dabei. Chemistry ist ein Punkt. Und für uns als Unternehmen, ganz individuell gesprochen, ist natürlich die lokale Komponente extrem wichtig. Wir haben ja eben keine Dienstleistung oder eine App konstruiert, sondern wir haben tatsächlich eine Technologie entwickelt, die am Ende irgendwann, man sagt das so schön, in Stahl und Eisen gegossen werden muss. Mhm. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die Unterstützung von der Region, weil wir am Ende hier in einem Chemiepark, und davon haben wir zum Glück im Ruhrgebiet doch schon einige, am Ende wirklich eine Anlage werden bauen müssen, die dann hoffentlich in 7-8 Jahren wirklich 50.000 Tonnen Pflanzenöl für die chemische Industrie bereitstellt. Dazu braucht es ein Team, klar, aber dazu braucht es vor allem eben Infrastruktur. Das können Universitäten, das kann aber auch kein normales Gewerbegebiet irgendwie leisten, sondern das ist am Ende ein Chemiepark. Das heißt, da sind wir hier sehr froh über die lokale Unterstützung. Die einzelnen Städte selber tun schon einiges. Ich glaube, wenn wir uns als Region Ruhrgebiet zusammentun, können wir noch viel mehr tun. Und ich glaube, so verstehen wir auch unseren Auftrag. Wir sollten diese Städtegrenzen, die auch auf der Autobahn manchmal nicht ersichtlich sind, sollten wir auch nicht anfangen, jetzt künstlich für die entsprechenden Förderungen aufzubauen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir zu einem Zeitpunkt diese Gründung initiiert haben, wo wirklich sich auch sehr viel bewegt, was nicht nur Transfer aus den einzelnen Unis, sondern auch Transfer über die Unis hinaus in die Städte, in die lokale Förderung reingeht. Und das kann ganz klein anfangen, wenn man zum Beispiel einfach nur mit Sparkassen aus der Region redet, wenn es um Finanzierung etc. geht. Also auch die haben natürlich aus sich heraus ein großes Interesse daran, Unternehmen für die Region zu gewinnen. Und das geht also in vielfältige Dinge hinein. Von daher Netzwerke auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Aspekt.
Okay, das wäre schon fast das perfekte Schlusswort. Ich möchte, Michelle, dir trotzdem noch mal eine Schlussfrage stellen. Ab welchem Zeitpunkt entlässt man das Startup quasi aus den Händen, den Armen der Alma Mater?
So richtig lässt man es nie los. Man verfolgt ja immer, gerade wenn man selber als Gründungsberaterin involviert war, verfolgt man natürlich immer den Weg. Ab Gründung oder wenn die Startups dann tatsächlich in erste eigene Büros ziehen beispielsweise, ist dann schon der Zeitpunkt, wo die natürlich selber sich organisieren, wo wir auch nicht mehr alle zwei Wochen einen Termin haben oder ähnliches. Mhm. Aber ich würde sagen, für uns ist es immer wichtig, trotzdem noch dran zu bleiben. Wir versuchen, unsere ehemaligen Startup-Gründer immer als MentorInnen für die jungen Teams dann wiederum zu gewinnen, sodass wir da eigentlich immer einen sehr, sehr guten Draht versuchen aufrechtzuerhalten oder aufzubauen, um da eben in Kontakt zu bleiben. Also so ganz lässt man die nie los. Natürlich wird es irgendwann weniger mit dem Austausch oder mit Kontakten. Aber wenn sich auch ein Team nochmal nach 5 Jahren bei uns meldet und sagt, da bräuchten wir mal Unterstützung oder kennt ihr jemanden, das hört nie auf. Also wir sind eigentlich ständig dann noch im Austausch. Mal mehr und mal eben ein bisschen weniger.
Und für die Teams, die am Ende betreut werden aus den Universitäten, sind genau diese Kontakte sehr, sehr wertvoll. Das heißt also auch die Alumni-Pflege durch die entsprechenden Institutionen ist sehr, sehr wichtig. Im besten Falle kriegt man einen besseren Marktüberblick oder man muss vielleicht einfach Fehler nicht mehr machen, die andere schon gemacht haben. Nur mal ein Tipp, wie kann man dies, jenes machen. Also das Netzwerk, klar, das hatte ich gerade erwähnt, aber zu diesem Netzwerk gehört eben auch ein ganz starker Teil der Erfolgsgeschichten, sei es als Role Model oder einfach als Unternehmen, die viele Dinge schon mal bewegt haben, die man selber noch bewegen will. Das ist also auch sehr, sehr wichtig.
Und auch viele Fehler gemacht haben, die nicht jeder nochmal neu machen muss. Auch das ist ja mal sozusagen das Tolle. Ja.
Oder du hattest es vorhin angesprochen, Thomas, wenn es darum geht, das Team zu erweitern. Also auch da erreichen uns mittlerweile viele Anfragen, ob wir Stellenausschreibungen eben teilen können, ob wir Studierende kennen, die Lust haben, mal in einem Startup zu arbeiten, da ihre Erfahrungen zu sammeln. Also es ist sehr vielfältig, deswegen glaube ich da auch einfach interessant, auch für die Teams mit uns weiterhin im Kontakt zu bleiben, um eben an neue Talente auch später für sich zu kommen.
Das war für unsere Folge das perfekte Schlusswort. Ganz herzlichen Dank euch beiden, dass ihr heute da wart. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen, laden euch, liebe Hörerinnen und Hörer, schon jetzt herzlich ein, eure Fragen zur Bewerbung des Ruhr Innovation Lab in der Exzellenzstrategie zu stellen. Denn nach der Begehung haben wir noch einmal die beiden Rektoren aus Bochum und Dortmund zu Gast unter dem Motto Ask Me Anything. Fragen könnt ihr senden an hochschulkommunikation@rupp.de. Mein Name ist Sven Danigettes und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!